Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 10 bis 13. Jesus spricht: Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Liebe Gemeinde, mit der heutigen Predigt also möchte ich Ihnen allen ein wenig teilgeben an der Thematik der vergangenen Gemeindewoche. Den anwesenden Teilnehmern in diesem Gottesdienst, die an der Woche teilgenommen haben, mögen die Gedanken vertraut sein. Mögen sie vertrauter werden. Der Text, den wir gehört haben, spielt in unserer Kultur und Religion eine tragische Rolle. Losgelöst vom Schauen auf den, der diese Worte sagte, hat er fatale Prägungen in zahlreichen Menschenleben verstärkt und ist ihnen eher zum Unheil geworden, denn zum Heil. Der Ruf zur Entschiedenheit gegenüber dem lebendigen, ewigen Gott ist erstarrt in einem Ausdruck, der wieder einmal oder auch einmal mehr zum Projektionsfeld unseres Herzens wurde und eine Ersatzfunktion übernommen hat. Ich meine den Ausdruck vom schnöden Mammon. Den Ausdruck, den wir gern dort gebrauchen, wo wir in unserem Verhältnis zum Geld in Verlegenheit geraten. Oder wo wir unsere Verächtlichkeit dem Geld gegenüber zum Ausdruck bringen und eben damit nur unsere Abhängigkeit davon bezeugen. Vergessen Sie den Ausdruck schnöden Mammon, streichen Sie ihn aus Ihrem Repertoire, denn es gibt keinen schnöden Mammon. Es gibt aber Menschen, die schnöden, auch über den Mammon. In diesem Fall über das Geld und Gut und Besitz. Aber das ist eine alte Weisheit. Das, worüber wir schnöden, bindet uns. Und darum schnöden wir. Wir schnöden, weil wir gebunden sind und nicht, weil das, was wir haben, schlecht wäre. Der Ausdruck stammt aus der Lutherbibel. Die Zürcher Bibel spricht vom ungerechten Mammon. Das klingt akzeptabler. Bevor wir den Text betrachten, ein Wort zum Hintergrund unserer Fragestellung. Wir haben in der vergangenen Woche nach Verbindlichkeit gefragt. Nicht nach verbindlichen Formen, sondern nach Verbindlichkeit des Herzens. Um den Unterschied an einem einfachen Beispiel klarzumachen, eine verbindliche Form beispielsweise des Gebens in der Gemeinde wäre, wenn wir allen Gemeindegliedern eine Rechnung für Kirchensteuern nach Hause schicken würden und bei Nichtbezahlen sie durch Betreibung einfordern. Das wäre eine verbindliche Form. Verbindlichkeit des Herzens verzichtet bewusst auf verbindliche Formen, sondern strebt eben nach der Aufmerksamkeit des Herzens in seiner inneren Lebendigkeit. Darum die Aufforderung im Gottesdienst: geben Sie so viel, dass es Ihnen Freude macht. Und darin erfahren Sie Grenzen und Möglichkeiten des Wachstums in der Verbindlichkeit Ihres Herzens. Prüfen Sie immer neu vor Gottes Angesicht, wo Sie stehen, und lernen Sie an ihm. Die Gemeinschaft, in der wir zueinander stehen, trägt dann das Risiko der Untreue des Einzelnen. Ohne ihn zu kennen und damit auch ohne ihn zu bestrafen oder bestrafen zu können. Das war der Grund, warum wir vor vielen Jahren einmal im Zusammenhang mit diesem Thema auf die sogenannten Mitgliederbeiträge verzichtet haben. Und allen anbieten, in jenes Geheimnis hineinzugehen, in dem der Einzelne in der Verborgenheit seines Herzens vor Gott steht, in seiner Treue und Untreue und als Gemeinde bewusst auf die Kontrolle verzichten, die Kontrolle durch das Wissen. Und dann miteinander das Risiko unserer Treue und Untreue tragen. Das ist auch der Grund, warum wir als Gemeinde miteinander bei diesem Thema nur so viel Verbindlichkeiten eingehen wollen, als durch die Treue, die Wirklichkeit der Treue unseres Herzens in dieser Frage abgedeckt ist. So gehen wir miteinander getrost und mit Freude den Weg einer Wirklichkeit Gottes und ohne Zwang. Am Gegensatz, den ich eben formuliert habe, Verbindlichkeit und Treue, ist zum Ausdruck gekommen, was wir in dieser Woche, Verbindlichkeit und Untreue, ist zum Ausdruck gekommen, was wir in dieser vergangenen Woche als grundlegende Einsicht miteinander betrachtet haben. Das Wort für Verbindlichkeit in der Bibel lautet Treue. Und das Wort für Unverbindlichkeit bedeutet Untreue. Damit sind wir eingeführt worden in die Geschichte der Treue Gottes mit uns Menschen. Jene Treue, die erkennbar geworden ist an seiner Geschichte mit seinem Volk, an seiner Treue in der Geschichte zu seinem Volk und an dieser seiner Treue allein, kann und soll unsere Treue erwachsen, geprüft werden, sich erneuern und im Gegenüber zu ihm verbindender und tragender Grund der Gemeinsamkeit, und das heißt der Gemeinde, werden. Wenn unser Herz nicht einsichtig auf seine Treue antwortet, werden unsere Hände im Geben und Tun erstarren und ebenso unsere Füße im Gehen. Dann werden wir festgenagelt wie Lots Weib, erstarren zur Säule, die man zerbrechen kann. Und damit bin ich bei der verheerenden Wirkung jenes ersten Satzes aus unserem Text. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Dieser Satz, so für sich genommen, hatte fatale Wirkungen. Zahllose Menschen, ist er in ihrem Bestreben nach Verbindlichkeit zum Verhängnis geworden. Sie haben sich verloren in immer kleineren Details des täglichen Lebens. Bemüht es recht und richtig zu verbindlich, verhaftet in diesen Täglichkeiten und kleinen Dingen des Lebens, sind sie mit ihrem Gewissen verstrickt. Und weil ihnen in immer mehr kleinen Dingen des Lebens bis zu den kleinsten hin die Treue oft genug nicht gelang oder immer wieder gebrochen wurden, verloren sie völlig die Perspektive des Größeren, des größeren Zusammenhangs ihres Tuns. Verloren sie sich in Skrupel und Zwänge, die zur Hölle werden können, ja zur Krankheit. Betrachtet man die Erfolge dieser Treue im Kleinsten, im Licht der großen Zusammenhänge Gottes, im Licht des Wesentlichen des Lebens, so entdeckt man erschüttert die Verwirrungen und Verirrungen und dass zum Schluss bei solchen Menschen nur noch ein Ziel erkennbar bleibt und nur eines alles dominiert, die Sucht, ein gutes Gewissen zu haben. Was gleichgesetzt wird, mit ein gutes Gefühl zu haben. Wir kommen niemals in das Reich Gottes aufgrund unseres guten Gewissens. Man sagt, ein gutes Gewissen sei ein sanftes Ruhekissen. In der Tat, damit kann man sogar den Tag Gottes verschlafen. Damit kann man die Geheimnisse Gottes versäumen. Ein gutes Gewissen allein und als oberstes Gebot ist niemals gleichzusetzen mit dem Reich Gottes. Die zwanghafte Verengung des Lebenshorizontes, die Konzentration des Lebens auf das gute Gefühl, das ich mir gebe und mir hole und mir mache und mir durch andere bestätigen lasse. Nimmt mir das Geheimnis Gottes aus dem Herzen und bringt es mir nicht. Im Gegenteil, es reicht nicht aus für eine Lebensgrundlage. Menschen, die sich dafür entschlossen haben, sind unfähig zu Größerem. Sie sind unfähig, Aufgaben zu übernehmen, sie zu erkennen und zu erfüllen, die eine Spannung zu ertragen erfordern. Positive Spannung. Sie sind unfähig in der Begegnung mit einer Welt, wie sie ist, und sind keine erlösenden Menschen, sondern enden als ewig richtende Menschen und zwingen alle Welt dazu, so zu leben, damit sie ein gutes Gewissen haben. Sie sind nicht fähig, ein jahrelanges Werden geduldig auf sein Ziel hin zu sehen und zu begleiten. Ihre Gefühle und ihr Gewissen sind der Maßstab aller Dinge. diese bruchstückhafte Schilderung von Zwanghaftigkeit soll deutlich machen, dass diese Zwanghaftigkeit Ausdruck der Sünde ist und katastrophale Folgen hat für die Welt, für das Leben und für die Gemeinschaft miteinander. Trotz unbestreitbar hohem inneren Wert, trotz liebevoller, persönlicher Gotteserfahrung, trotz vielem innerem, kostbarem Reichtum und wunderbarer Gaben und Kräfte und Erlebnissen, tragen eben jene wunderbaren inneren Erfahrungen und kostbaren Erlebnisse bei zur Zersetzung der Gemeinschaft und zerstören sie langsam, aber systematisch von innen her. Es ist jener Mensch, der wo immer er sitzt, ob in einem Gottesdienst oder in einer Wahlversammlung, innerlich immer glaubt zu wissen, wie er sein sollte. Sich innerlich immer distanziert und immer irgendwo jene Unzufriedenheit repräsentiert. Aus dem Besseren natürlich, aus dem Treueren, wie er ja meint. Auch wenn er es selbst nicht erfüllt. Das wird nirgends deutlicher als dort, wo Gottes Geist für die Neuheit seiner Schöpfung in einer neuen Gemeinschaft etwas zu erschaffen beginnt. Wo etwas im Werden begriffen ist. Neues in der Gemeinschaft, das über den Einzelnen hinausgeht, im Werden begriffen ist. Darum ist nun jeder Satz, den wir gelesen haben, in seine Bedeutung und Füllung an Jesus zu prüfen. Und jeder muss wissen, trennt er diese Sätze oder nur einen Teil eines Satzes oder eines Wortes von der Person Jesu Christi, wird ihm dieses Wort zum Verhängnis. Und treibt ihn in seinen Vorstellungen, auch wenn sie von vielen geteilt werden mögen, weiter hinein in jenen zerstörenden Geist dieser Welt. Und es ist, wie immer, wenn wir ein Wort Gottes von dem lebendigen Gott trennen, dann wendet sich dieses Wort gegen uns. So auch hier. Lasst uns das nun in großer Aufmerksamkeit diese Worte an Jesus erschauen. Lasst uns jedes Wort hören und ihn anschauen dabei. Immer mit der Frage, Herr, was drückt sich von diesem Wort in deinem Leben aus? Und was kommt von deinem Leben hinein nun in dieses Wort für unser Leben, das wir leben sollen? In drei Gegenüberstellungen macht Jesus nun die lebendige Gottestreue deutlich, die in seinem Leben zu finden ist, und spitzt sie im Ruf zur Entschiedenheit zu. Zunächst einmal sagt Jesus praktisch dreimal dasselbe, das Geringere auf der einen Seite, das Größere auf der anderen Seite. Der Mammon auf der einen Seite, das wahre Gut auf der anderen Seite. Fremdes Gut auf der einen Seite, eigenes, das eure auf der anderen Seite. Zum Ersten das Geringere und das Größere, das Kleinste und das Größte. Es geht darum, dass wir Menschen nur eine Möglichkeit haben, in diesem Leben Größeres, das heißt, das, was über unser Leben hinausgeht, wahrzunehmen, am Geringeren, das heißt das, was wir vor Augen haben. Und nun kommt die Frage an unser Herz, wie gehen wir mit dem Geringeren um? Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre also, dass wir das Geringere unseres Lebens, das Vordergründige, ganz einfach als das Große bezeichnen. Ganz einfach als alles, was wir haben. Nach dem Motto, unser Leben ist das Größte und das Einzige und das Beste und das Wichtigste und so. Wenn das so wäre, muss der Tod in der Tat ein Todesurteil über unser ganzes Leben sprechen. Und die Bibel nennt das Gericht. Jesus bringt in dieses Leben eine Relativität. Oh, er nimmt das Geringe ernst. Er geht mit dem Geringeren treu um, aber mit der Entschiedenheit des Größeren in seinem Herzen, hinweisend auf das größere Geheimnis, aus dem er kommt, und auf das er uns alle ruft, um jenes Größere aber ergreifen zu können, müsste ja allein in unserer Wertskala in dem Geringeren etwas geschehen. Es ist nicht alles gleich im Leben. Und es wird nie alles gleich sein, auch nicht sein können. Vielleicht hat hier unser sogenanntes Gerechtigkeitsgefühl auf allen möglichen Ebenen des Lebens, von der Wirtschaft bis zur Schule, fällt eine Illusion anheim, die das Gerechtigkeit-Gleichheit sei. Bis hin zu der Bewertung der Geschlechter. Treue etwas ganz anderes. Treue kann sich nur erweisen, eben in Unterschiedlichkeiten, die aber in Bewegung sind und nicht fixiert werden. Durch die Vision des Größeren kommt die göttliche Bewegung in das Geringere, in dieses Leben. Jesus hat dieses Leben bezogen auf das Größere, das zu kommen, er uns vorbereitet hat. Das Zweite, der Mammon auf der einen Seite und das wahre Gut auf der anderen Seite. Lass mich noch etwas zu Mammon sagen. In der Bibel heißt Mammon nicht Geld. Das steht nicht da und das ist auch nicht wahr. Der Mammon ist ein Gott und nicht Geld. Aber Geld kann zum Gott werden, aber nicht nur Geld. Das Wort des Mammon hat im Hintergrund die Welt des Besitzens, angefangen vom Menschenbesitzen bis zu Hab und Gut besitzen, bis zu geistigen Fähigkeiten und Begabungen. Und dort, wo der Besitz einen Geist des Besitzens über uns entwickelt, ist er zu Mammon geworden, das heißt zu dem Gott, der uns bestimmt und dem wir dienen und den wir verehren. Immer ist in der Entfaltung der Begabungen die Gefahr, dass die Gaben unser Mammon werden. Dass wir zum Schluss entweder die Gabe verherrlichen oder den Begabten. Der Gabe einen Tempel bauen oder den Begabten. Welcher Art die Gaben auch sein mögen. Mammon trägt in sich den Charakter des Ungerechten, weil er uns Menschen nicht gerecht werden kann. Mammon trägt in sich den Charakter des Ungöttlichen, weil er irdisch ist. Und wenn er das sein und bleiben darf, dann ist er kein Mammon mehr, sondern das, was er ist. Eine Gabe, ein Besitz, eine geistige Fähigkeit, eine materielle Gabe. Haus und Hof, Geld und Gut, er ist das, was er ist. Aber das ruft nach einem Bewusstsein im Menschen, der all dem, was er hat und sieht und fühlt und denkt, eine Wahrheit entgegenzusetzen hat. In sich selbst wahres Gut hat. Der weiß, dass das, was er sieht, vordergründig ist. Und er unterscheiden kann zwischen dem Vordergründigen, dem, was uns anvertraut ist, was wir haben, bewegen und besitzen, und dem wahren Gut, auf das wir bezogen sind, mit dem umgehen wir lernen sollen in dieser Welt, damit wir das Ewige einmal ergreifen und es nicht durch unser Herz zerstören wie eh und je. Darum können wir mit dem Geist der Welt niemals in das Reich Gottes kommen. Wir können in einer neuen Schöpfung keinen Platz finden, wenn der alte Geist des Besitzens, des Besitzes uns beherrscht. Fremdes Gut und eigenes Gut. Jesus sagt, euch ist fremdes Gut anvertraut. Aber seht doch, der Vater wartet darauf, euch sein Erbe zu schenken. Ihr sollt an dem jetzt anvertrauten fremden Gut üben, 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 die Gesinnung des Vaters üben, damit er euch das eigene, das eure anvertrauen kann. Es ist, wie wenn ein Mensch, ein Vater, ein Leben lang gearbeitet hat und etwas erarbeitet hat. An großem Gut und vielleicht auch Geld. Und dann sieht er seine Sprösslinge an und fragt sich, ob und wie er ihnen das Seine geben kann. Denn das hat er doch gewollt. Das war die Kraft in seinem Leben, es dem Seinen anzuvertrauen, sie einzuführen. Das ist das Erbe. Und wenn sie nicht gelernt haben, mit dem sogenannten Erbvorbezug umzugehen, wie wollen sie das wahre Erbe antreten können? Der Apostel Paulus nennt das, was wir an Heiligem Geist empfangen haben, als einen Erbvorbezug Gottes. Er sagt, das ist das Angeld des Geistes, der euch einführen soll in das, was Gott euch als das Eure zugedacht hat und das ihr ergreifen sollt in der Vollendung des Lebens und der Welt. Und wir gehen mit dem Fremden um, als wäre es unser eigenes. Und tun so, als wäre es unser eigenes, als wäre das schon alles. Ach, ihr Lieben, vielleicht müssten wir ein Verhältnis zu diesem eigenen bekommen, bis wir merken, dass es Anvertrautes ist, Fremdes ist, im Angesicht des Größeren, des Wahren, des Ewigen. Jesus endet mit einem Aufruf zur Entschiedenheit. Diese Entschiedenheit beschreibt Jesus so: Ihr könnt nicht entscheiden. Also wählen, ob ihr das wollt oder ob ihr das wollt. Jesus sagt, Mammon und der lebendige Gott tragen in sich selbst den Charakter der Entschiedenheit. Das heißt, wenn ihr dem Mammon dient, dann könnt ihr Gott nicht dienen. Das ist einfach schon geschehen, das ist ausgeschlossen. Ihr könnt nicht ein bisschen so und ein bisschen so. Welcher Geist euch beherrscht, auch konkret, wem ihr dient, schließt das andere aus. Darum die Entschiedenheit für das Lebendige, ihr Lieben, ist natürlich eine unvollkommene Entschiedenheit. Aber das ist nicht das Problem. Hauptsache es ist eine Entschiedenheit. Wenn jemand entdecken sollte auf einmal, du meine Güte, das ist ja, was ich jetzt gerade hier und heute mache, das ist ja glatter Dienst an jener Besitzhaftigkeit in meinem Geist und meinem Herzen, dann ist das einfach der Augenblick, die neue Lebendigkeit Gottes in seinem Geist, in der Entschiedenheit wahrzunehmen. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Ebenenwechsel in Augenblicken geschieht und er damit mit neuem Vertrauen und neuer Einsicht dem Lebendigen dient. Ich halte wenig von den Vorstellungen einer endgültigen Entscheidung. Ich lebe schon zu lange und habe schon zu viel gesehen, dass diese berühmten endgültigen Entscheidungen nichts nützen, wenn sie nicht wenigstens zu Entschiedenheiten des Herzens führen. Das heißt, zu der Fähigkeit und Einsicht und Notwendigkeit, anhand von Lebenssituationen immer neu bewusst zu werden, wo ich stehe. Und das ist nun die Treue Gottes, die uns in der Bibel beschrieben wird, dass er sein Volk in der Untreue nicht verlassen hat. Dass er sein Volk in der Untreue und den Zwängen und der Zwanghaftigkeit nicht verlassen hat, sondern sich an ihm erwiesen hat als der Treue und der Lebendige. Sehen Sie, der Mammon, ich hoffe, Sie hören jetzt nicht mehr Geld, sondern haben wenigstens eine Ahnung, dass es hier um irgendeine Art von Gottheit geht, die ungeheuer vielschichtig ist. In jedem Fall will sie uns besitzen und drückt sich aus, wenn wir besitzen wollen. Dieser Mammon laugt uns aus und saugt uns aus und lässt uns irgendwann einmal leer zurück. Probieren Sie doch einmal, einen Menschen zu besitzen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt dazu auffordern muss. Oder machen Sie sich wenigstens bewusst, wo das geschieht. Und sehen Sie doch einmal, dass es Ihnen in Wahrheit ja gar nicht gelingt. Dass dauernd wieder ein inneres sich entwinden geschieht. Und sie immer wieder mit leeren Händen dastehen. Und dann, verloren, zurückgelassen. Und das Gleiche geschieht, wenn sie einmal begonnen haben, wahrzunehmen, was mit anderen Besitzebenen des Lebens vor sich geht, in uns Menschen. Und nun, man kann den Zwang, dem wir da ausgeliefert sind, eben nicht durch neuen Zwang heilen. Ich glaube, dass der religiöse Zwang keine Heilung ist für den weltlichen Zwang. Ich glaube, dass der moralische Zwang keine Heilung ist für den unmoralischen Zwang. Ich glaube, dass Zwang den Zwang nicht besiegen kann. Ich glaube, dass nur die Treue Gottes erneuert, heilt, neu schafft. Uns bleibt nur die Wachheit in seinem Geist, in der Entschiedenheit. Wissend, dass die Entschiedenheit für den Lebendigen uns einführt in das Vorläufige, auch in unserer Gemeinschaft miteinander, und wir darin üben, was uns als wahres, ewiges und bleibendes Gut aus dem Erbe des Vaters zugedacht ist. Jesus hat einmal gesagt, alles, was mir der Vater gesagt hat, das habe ich euch anvertraut. Er, mit allem, was er als der Lebendige verkörpert, ist jene fantastische Schule des Lebens, in der sich zu leben lohnt. Amen. Jesus, dein Tod ist nicht erzwungen. Wohl von denen, die du so tief gestört hast, in ihrem Bedürfnis Menschen zu besitzen, die sich bedroht fühlten durch das Geheimnis des Ewigen, des Großen, des Lebendigen, das in dir war. Und doch in dir, in deinem Sterben, war kein Zwang. hast du doch von dir gesagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es. Das, Jesus, ist unser Heil. Und unsere Heilung von der Verstrickung und Gefangenschaft der Sünde, der Zwanghaftigkeit. Und allen jenen Zwängen, denen wir unterworfen sind und die wir ausüben. Und deren wir nicht mächtig sind, die uns bestimmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns durch den Heiligen Geist bis in die Mitte unserer Person, in unser Herz, entgegengekommen bist mit einem Angeld des ewigen Lebens, mit dem Geist des Vaters, der uns weckt. Der barmherzig mit uns umgeht, aber wahr, weil er sich treu ist. Und danach trachtet, unser Leben einzuführen in jene Treue Gottes, aus der eine neue Welt hervorgeht. Eine neue Schöpfung, zu der du Menschen erwählt und berufen hast, um das Geheimnis kund zu tun an allen Orten der Erde. Du, Gott, hast den langen Atem in der Geschichte, erwiesen in der Geschichte deines Volkes und erwiesen an uns in unserer begrenzten Geschichte, dass du uns begleitest mit Geduld auf das Ziel hin, der Erlösung deiner Kinder, um sie zu befähigen, in einer neuen Schöpfung dich zu preisen. Herr, aus diesem Schauen des Größeren und des Ewigen, lass uns nun mit Vertrauen in das Geringere, in das Vordergründige unseres Lebens, unseres Besitzes und des uns anvertrauten Gutes gehen, dieses Tages. Und erhalte die Freude an jenem größeren, wahren und ewigen Gut in uns wach. Und lehre uns, aus ihm zu leben. Amen.